You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pop und Pubertät. Es geht Schlag auf Schlag. Wir sind noch im Jahr 1994, Teil 2. Und wir haben relativ wenig Ereignisse abgehandelt im ersten Teil, politische. Ich möchte, oder geschichtliche, und möchte politisch anfangen, nämlich Kohl bleibt Kanzler noch weitere 4 Jahre. Eigentlich wäre er, seine Zeit war eigentlich um, aber die Wiedervereinigung hat ihn nochmal gerettet. Eigentlich 8 Jahre, 2 Wahlen nochmal gerettet, wobei 94 wurde es schon ein bisschen eng. Allerdings war der Gegenkandidat der SPD, hatte nicht das Zeug dazu, ihn gefährlich zu werden. Rudolf Scharping.
Mit der Radfahrer.
Ja, das war nicht so überzeugend. Und hier habe ich ja letztes Mal Jens Balzer öfter mal zitiert mit seiner 90er-Analyse No Limit. Und es war ja auch die Zeit der brennenden Häuser und Asylbewerberheime und ja auch von türkischen Familien bewohnten Häuser. Und hier habe ich was gelesen nochmal, was diese Regierung Kohl eigentlich nochmal in ein ganz anderes Licht setzt, als wir es ja eh schon für uns gedeutet hatten, nämlich, dass wir ja eigentlich mit dieser Regierung nie so richtig einverstanden waren als Jugendliche. Zwar gab es in Mölln einen rassistischen Anschlag auf ein Haus, das nur von türkischstämmigen Familien bewohnt wurde. 2 Mädchen, 10 und 14, kamen um in den Flammen. Bundeskanzler Kohl hat davon abgesehen, den Tatort zu besuchen. Sein Regierungssprecher begründet dies mit folgendem Zitat. Er wolle, die Bundesregierung wolle nicht in einen Beileidstourismus verfallen. Und Beileidstourismus kommt in die engere Wahl für das Unwort des Jahres. Und ein anderes Wort in dem Jahr war Abklatschen. So, das war die Regierung, die wir damals hatten.
Beileidstourismus ist echt ein fieses Wort. Ja. In den USA ist das so, wenn der Präsident nicht sofort irgendwo hinreist, dann sagt die Opposition, dass der Präsident untragbar ist. Ja.
Also das wäre heute, glaube ich, so nicht mehr möglich. Aber das war noch die Stimmung und da stehen noch einige Dinge drin, wie die Regierung da reagiert hat. Also auch, ich glaube, Biedenkopf, wo war er? Ministerpräsident?
Irgendwo im Osten.
Ja, der dann auch angesichts der brennenden Asylbewerberheime in Hoyerswerda und so weiter gesagt hat, ja, es gibt nur eine Lösung, wir dürfen halt weniger Asylbewerber schicken.
Das
eine andere Lösung jetzt, gibt es nicht.
Weil der Biedenkopf ist mir im Hirn als gar nicht so dummer Typ.
Ja, aber also als ich das gelesen habe, diese politische Analyse nochmal, da hat mich vielleicht auch damals nicht so interessiert, aber da ist man doch nochmal seltsam verstört, teilweise aus der Lektüre erwacht und ja. Unglaublich eigentlich.
Also wenn Biedenkopf das wirklich gesagt hat, muss ich das nochmal nachforschen. Aber das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, dieses Balzer-Buch ist ja, oder Belzer, total links versifft.
Genau. Heißt linksgrün versifft.
Heutzutage.
Ja. Sofort. Apropos, Paragraph 175 wird gestrichen 1994. Homosexualität als Verbrechen 1994.
Erst.
Seit 94 keine Straftat mehr.
Ach, du Schande.
Dann ein anderes Ereignis. Mandela wird Präsident Südafrika. Und Südafrika hat mich damals eigentlich auch deutlich weniger interessiert als dann später, vielleicht auch als Englischlehrer. Ein Film, der mir Südafrika erklärt hat und gerade diese Übergangszeit vor Mandela und dann dieses erste Jahr danach ist der Film Invictus von Clint Eastwood, aber mit Morgan Freeman als Nelson Mandela und Matt Damon als den Kapitän des südafrikanischen Rugby-Teams, die ja dann diese erste WM völlig überraschend gewonnen haben nach der Präsidentschaft von Mandela. Auch durch Mandelas Einwirken und sehr toll erzählt und sehr spannend. Und gerade dieses relativ, doch schon spannende Thema, wie gehen die ehemaligen Opfer mit den ehemaligen Tätern um in der Postzeit? Und das war ja Bischof Tutu und so weiter, war ja das Mantra Vergebung, Vergebung, Vergebung. Wahnsinn eigentlich. Wirklich unglaublich, was da passiert ist. Und leider Südafrika natürlich immer noch ein gespaltenes Land und immer noch schwierig. Aber es hätte deutlich blutiger ausgehen können, dieser Wechsel.
Der Niklas, der Gitarrist von meiner Beatles-Band, der war gerade in Südafrika und dem wurde natürlich dauernd geraten, geh bloß in dorthin und bloß in dorthin. Er hat gemeint, dass das Land schon verstörend immer noch ist.
Ja, so richtig hingekriegt haben sie es natürlich nicht. Mit der Gleichheit. Und Afrika nochmal, auch ein Land, das dann plötzlich immer in den Medien war, Ruanda.
Hotel Ruanda.
Ja, wenn man den Film gesehen hat, weiß man auch, was die Stunde geschlagen hat. Also dieses Massaker, etwa 1 Million tote Hutu-Soldaten an den Tutsi, auch ganz unheimlich, wie das dann übers Radio, über so Codes dann weitergegeben wurde, dass das jetzt die Nacht ist und dass es jetzt losgeht, über so bestimmte verklausulierte Anweisungen dann eben, die dann eben nur die entsprechenden verstanden haben und die anderen halt nicht und so. Also wirklich sehr, sehr, sehr verstörendes Ding und die UNO es komplett verpennt hat auch und keine Hilfe war.
Ja, also für uns war das alles sowieso extrem enttäuschend, weil es gab ja schon gewisse Hoffnung nach dem Fall der Mauer und wo man gedacht hat, der Kalte Krieg ist vorbei und so. Irgendwie hat man gemeint, jetzt die ganze Welt umarmt sich jetzt demnächst. Das war natürlich sehr naiv.
Ja, und dann natürlich das Musikereignis des Jahres im negativen Sinn, nämlich dann der Suizid von Kurt Cobain 1994 auch. Und da könnte man eigentlich gleich über das Unplugged-Album sprechen, das auch bei Dimmery auftaucht und das natürlich omnipräsent war, an dem ja kein Weg dran vorbeigeführt hat damals. Auch die MTV-Aufzeichnung natürlich dieses Konzertes. Unzählige Mal gesehen, immer wieder in Dauerschleife, hat man das Gefühl, so auf MTV. Und natürlich toll und interessant. Und vielleicht auch für Leute, die Nirvana bis dahin gar nicht so toll fanden, auf jeden Fall eine Bereicherung, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß noch, ich war im Skiurlaub und dann war der Vorfall in Rom, wo er schon fast gestorben wäre. Ich glaube, das war dort. Und es hat sich fast angekündigt. Und dann kam das Unplugged-Album. Und für viele überraschend, es fehlt Smells Like Teen Spirit. Und auch andere Hits, in Anführungszeichen, vom Nevermind-Album. Dafür spielen die Meat Puppets mit.
Drei Lieder von den Meat Puppets, glaube
ich. Ja, ich meine, das ist ja wirklich auch so unerwartet eigentlich. Man denkt ja, da wird jetzt Best of abgefackelt und dann spielt man einfach mit Mitgliedern einer anderen Band Lieder von einer anderen Band, die ich aber super finde.
Ja.
Vor allem Oh Me fand ich immer super. Ja. Meat Puppets kannte ich von Olli, unserem Bassisten, weil der halt viel oder fast nur SST-Bands angeschleppt hat, unter anderem die Meat Puppets, die so US manchmal geht es in die Richtung Country, aber immer cleaner Gitarren, also meistens und mehrstimmiger Gesang und so. Und ich glaube, das war so eine Art Freundschaftsdienst, dass die bei Unplugged in New York mitspielen durften. Und ich finde, es passt super rein.
Ja, also das für Nicht-Eingeweihte fallen die Lieder überhaupt nicht raus oder die klingen halt wie Nirvana-Songs. Das passt total.
Bisschen filigraner fast.
Ja. Bowie-Cover auch noch drauf, Man Who Sold the World, auch ein Lied, das wahrscheinlich die wenigsten kannten, 1994.
Bis dorthin und ab dort war es praktisch ein Bowie-Superhit eigentlich. Ich finde es bei manchen Liedern anstrengend, wenn bei Penny Royalty zum Beispiel oder bei Where Do You Sleep Last Night, das ist ja von
Lead Belly.
Ja,
alter Blues-Standard aus den 30er Jahren.
Ja, unglaublich. Und da bleibt da recht wenig Nirvana.
Ja. Original. Aber das, also Lead Belly, My Girl, ist, glaube ich, mein Highlight auf diesem Album. Das finde ich, also der ganze Schmerz, den er ja empfindet, man sieht es ihm ja auch an, es geht ihm nicht gut. Seine Ansagen, seine Genuschelten, wie er da sitzt, eigentlich total zerschossen in seinem Strickjäckchen.
Ja.
Und dann natürlich seine Ansagen zu About a Girl, wir spielen jetzt ein Lied, das niemand kennt. Ja, sein Frust auch darüber, dass halt diese Band natürlich mit dem ersten Album niemand gekannt hat und dann plötzlich irgendwie dieser riesen, wahnsinns absurde Erfolg und ja, man spürt seine Verbitterung eigentlich und seine Frustration und irgendwie wirkt er wie erloschen eigentlich schon, singt aber... Er gibt alles, also sein ganzer Schmerz, vor allem in My Girl, finde ich schon. Die Marie schreibt auch,
also das
es scheint,
ja,
als würde die Welt auf ihn einstürzen.
Mit My Girl meinst du, Where Did You Sleep Last Night?
Ja.
Ja, weil das steht ja hier als Where Did You Sleep Last
Night. Ja, das sind immer My Girl, My Girl.
Ja, ja.
Alte Mordballade, also typisches in dem Genre der Mordballaden. Johnny Cash hat ja auch einige und dieses Lied eben von Led Belly. Led Belly hat übrigens auch Black Betty als erstes aufgenommen.
Ja, habe ich vor kurzem mal in und, Original gehört. Ja.
Gallows Pole ist auch von ihm, das dann ja von Led Zeppelin nochmal gecovert wurde.
Einer der Großen, die keiner kennt.
Ja.
Im Verborgenen die Leute mit Liedern versorgt. Ich finde About a Girl mit das beste Lied. Und ja, seine Ansagen nach dem Man Who Sold the World, also It was a David Bowie Song. Also sehr lapidar. Mhm. Und dass das jetzt hier die größte Band der Welt ist oder war, merkt man dem Album nicht an. Und wie gesagt, manchmal, wenn er so hoch singt und schreit und er kriegt den Ton einfach nicht. Es ist schon anstrengend,
geil,
aber extrem irgendwie authentisch, und heutzutage, auch wenn es manchmal schmerzt und nervt, erfrischend, weil bei dem glatt gebügelten Zeug, das geht ja in den 90er los in der Rockmusik, durch diese Trigger-Mikrofone und was weiß ich, wurde halt alles steril.
Ja.
Eine sehr, sehr unsterile Platte.
Ja, sehr populär. Stand auch in jeder WG, in CD-Form damals natürlich rum und lief wirklich auch viel. Und meine Mitbewohner waren jetzt ja nicht so die Grunge und vor allem nicht die Nirvana-Fans, haben sich natürlich immer lustig gemacht über sein Strickjäckchen und so weiter. Ich hatte immer schon das Gefühl, so dem geht es überhaupt nicht gut. Und ja, dann die Nachricht natürlich mit seinem Tod. Das war schon ein Schlag. Also ich glaube, es war jetzt nicht so vergleichbar mit dem, was Leute so erzählen, wie sie sich gefühlt haben mit der Nachricht von John Lennons Tod oder so. Die Älteren eher, ich war zu klein. Aber ich glaube jetzt von allen Musikern in meiner Biografie, die gestorben sind, hat mich wenig so berührt dann wie der Tod von Kurt Cobain, glaube ich. Also wir waren dann, ich glaube vielleicht jetzt Sinead noch so, kam vielleicht dem noch nah.
Ja.
Aber das war schon ein Schlag.
Ja, und jetzt muss ich natürlich oder die nicht Biografie, aber das Buch von wie heißt er?
Mark Lanegan
empfehlen, weil es auch darum geht, wie er mit dem Tod umging. Es war ja ein, ich sage jetzt mal, ein Heroin-Kollege von ihm und wie er sich dann Vorwürfe macht, dass er sich in der Woche vor seinem Tod immer gemeldet hat und so. Also wenn man sich mit Nirvana beschäftigt und vor allem mit Kurt Cobains Tod, dann das Buch lesen.
Ja. Dann haben wir noch ein paar Filme. Letztes Mal haben wir ja ausführlichst, also fast schon profund, über drei Filme gesprochen und die soziologisch interpretiert. Jetzt vielleicht so im Schnelldurchlauf noch ein paar Knallerfilme des Jahres. Es gibt einen Film, habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, der in dieser Filmdatenbank oder auf dieser Filmplattform, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, IMDb oder so, immer von den Besuchern dieser Seite oder von denen, die halt abstimmen, als der beste Film aller Zeiten gewählt
wird. Mal wieder.
Nämlich Die Verurteilten.
Okay, bin ich auch großer Fan.
Ja. Ein Film, den ich mir jetzt extra vor kurzem nochmal angeguckt habe, weil ich dachte, so habe ich eigentlich nur einmal gesehen, nämlich damals im Kino und dann nie mehr. Und jetzt lese ich immer, dass der, wie unfassbar beliebt der immer noch ist. Und den kann man gut weggucken, muss ich sagen. Großartig,
ja,
Morgan Freeman.
Fantastisch.
Tim Robbins. Einer der fieseren Bösewichte der Filmgeschichte auch, dieser Gefängnisdirektor.
Ja. Ja,
ein ganz schlimmer Typ. Schauspieler, weiß ich nicht, wie er heißt. Habe ihn auch nie mehr gesehen oder habe ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Allerdings, was mir aufgefallen ist, es gibt ja jetzt so, wo man auch viel über Gender und so weiter spricht, ja diesen sogenannten Bechdel-Test, der ermittelt den Redeanteil von Frauen und Männern in Filmen, wie viele Frauen tatsächlich mit ganzen Namen genannt werden in einem Film, wie viele Frauen auf dem Filmplakat, wie viele Schauspielerinnen mit Namen genannt werden.
Da
würde ich sagen, kommt dieser Film so in den unteren 2% der Filmgeschichte. Frauen kommen entweder als Ehebrecherinnen, die dann ermordet werden, vor oder als Poster, wobei das ja dann noch eine andere Funktion hat als eine reine Männerfantasie.
Das war Rachel Welch.
Marilyn. Erst ist es Gilda,
Rita Hayworth. Habe ich auch Biografie.
Rita Hayworth, dann Marilyn und dann Rachel Welch. Und ja, danach braucht er keins mehr.
Finde ich alle drei gut.
Ja, kann man machen.
Ich habe ja Rachel Welch das Cover von Eine Million Jahre vor unserer Zeit an meinen Turm im Garten gemalt.
Als die Frau noch schwenkt. Nein,
das war Senta. Nee, das war Senta. Habe ich aber auch als Trash.
Darf man nicht dem sich für Dinosaurier interessierenden Sohn aus Versehen einlegen, wenn der in einem Land vor unserer Zeit anschauen will. Und
dann sagt er, das ist ja alles falsch. Die haben die Menschen vergessen.
Dann Legenden der Leidenschaft. Habe ich vor kurzem ja nochmal angeguckt. Großes amerikanisches Epos. Anthony Hopkins, Brad Pitt. Und ein Schauspieler, der es nie so richtig geschafft hat. Aiden Quinn. Macht eigentlich alles richtig.
Spielt auch Benny und June mit.
Als sieht, der besorgte Bruder. Sieht gut aus. Spielt gut. War mal kurz immer so zu sehen. Aber hat es nie so richtig gepackt.
Ja, ich glaube, man wusste so richtig, was man mit dem anfangen soll. In Benny und June spielt er den Bruder. Ich glaube, von June. Und macht dann halt auch oft was falsch in dem Film. Der mit Johnny Depp und Mary Stuart Masterson, die man auch fast nie mehr gesehen hat.
Ja, der Aufwand der Bildfläche verschwunden. Und wer auch mitspielt in Legenden der Leidenschaft und mir war nicht mehr erinnerlich, wie wunderschön diese Frau war. Julia Ormond. Wunderbar. Mhm. Ganz, ganz tolle Frau. Mhm. Guter Film. Großes, geht um große amerikanische Themen, viel Natur, viel Landschaft. Eigentlich ganz ähnlich wie dann aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ich glaube, Brad Pitt hat da so die gleiche Rolle einfach nochmal gespielt. Hat einfach gesagt, so, da ändere ich gar nichts. Ich sehe genau gleich aus.
Schön.
Und spiele genau gleich. Es sieht halt
aus der Mitte entspringt ein Fluss, ein Film von Robert Redford. Ja. Finde ich ganz toll.
Ja, ist aber, glaube ich, später erst bei
Legenden. Ja, kann sein. Ich habe, glaube ich, Legenden der Leidenschaft nie gesehen, weil ich glaube, mir war der Titel
der zu Titel groß. Der Titel ist natürlich doof. Legends of the Fall klingt dann nicht ganz so.
Nö. Ja. Ich glaube, deshalb war wieder vollkommen.
Nee, ein guter Film. Und Interview mit einem Vampir.
Mit
nochmal Brad Pitt
gleich. Und Tom Cruise.
Ich glaube, die einzige Verfilmung dieser Anne Rice-Reihe, da gibt es ja eine ganze Reihe. Jetzt gab es eine Serie, glaube ich, auf Sky, mit aus nochmal Interview mit einem Vampir. Also eigentlich geht diese Geschichte ewig weiter mit diesen zwei Vampiren, aber ich glaube, es gab keinen weiteren Film, zumindest ist mir keiner aufgefallen.
Ich wollte den, glaube ich, nie schauen, weil ich die weiß geschminkten Gesichter so blöd fand.
Ja, aber ich erinnere mich, dass ich ihn ganz gut fand. Ich habe ihn aber auch nie mehr gesehen. Erinnere mich aber noch an das Schlusslied, nämlich eine Coverversion von Sympathy for the Devil, gespielt von Guns N' Roses. Christian Slater spielt auch noch mit. Den hat der ist auch irgendwie verschwunden plötzlich oder in ganz seltsamen Filmen aufgetaucht.
Stimmt, wenn man an Christian Slater denkt, denkt man ja, glaube ich, an die Liebesszene in Der Name der Rose.
An viel mehr denkt man nicht bei Christian Slater.
Ich weiß noch, wir haben das beim Bertram geguckt und dann war plötzlich. So, jeder saß verkrampft da, weil alle waren noch...
Wir waren ja auch erst, wann war das?
Ja, jeder war noch 5, Jungfrau 8. und Jungmann. Und dann, wenn man gewusst hat, dass die Szene kommt, ist man halt schnell aufs Klo. Und dann kam man zurück und hat gesagt, und was ist passiert?
Leon, der Profi. Natalie Portman hat gesagt, der Film sei schlecht gealtert. Ich weiß es nicht. Ich kann mir es fast nicht vorstellen.
Ich habe ihn, glaube ich, in Special Edition, weil er mir irgendwie in die Hände fiel. Nicht, weil ich ihn so super finde, sondern und ich glaube, ich war damals schon irritiert, weil mich Gewalt oft irritiert. Ja. Und dass das halt sein Job ist, Leute umzubringen. Ja.
Irgendwie. Aber schöne Geschichte natürlich, wie er sich dann halt öffnet für die Liebe oder für die Humanität eigentlich und dann ja auch schlechter wird in seinem Job. Also so eine Inselbegabung, der einfach nur eine Sache kann, die aber perfekt, aber sobald er halt das Interesse verlagert, ist er natürlich nicht mehr so gut. Und unfassbar natürlich Gary Oldman als dieser Cop. Diese Wahnsinnsaufnahmen von oben, wie er dann immer da seine Pillen da nimmt, irgendwie erst zerkaut so komisch und dann immer die Kamera das von oben so zeigt, das erinnere ich mich immer noch. Und Natalie Portman, glaube ich, erste Rolle.
Die war ja 13
oder 13, so. Ja. Und tolle Frau,
Schauspielerin. Ich finde sie unglaublich hübsch. Und auch sehr, sehr begabt. Und dann Gary Oldman. Ich glaube, der war in den 90er der neue De Niro, weil er so viel unterschiedliche Rollen und er war so überzeugend, dass man auch richtig Angst macht.
Ja, das ist echt ein unheimlicher Typ.
Ja. Und dann in Harry Potter war er halt dann in allen Kinderzimmern bekannt als Sirius Black.
Ja.
So viel weiß ich noch. Ja,
super. Und dann Jean Reno, der dann auch so in so ganz so 0815-Filmen plötzlich abgetaucht ist, der ja im Rausch der Tiefe und dann Leon, und da dachte man, das ist die coolste Wutz überhaupt. Und dann plötzlich spielt er dann in so albernen Serienkiller-Filmen da, die purpurnen Flüsse und dieser ganze Quark und so. Irgendwie wurde er immer Billy Godzilla und lauter so ein Scheiß. Irgendwie hat er, war er plötzlich so dieser Quotenfranzose und hat eigentlich immer die gleiche Rolle gespielt, hat man das Gefühl gehabt, dieser wortkarge, irgendwie sympathische Grummler. So.
Jetzt spielt er grummelnden Opas. Ich habe ihn, glaube ich, in Ein Sommer in der Provence oder sowas gesehen. War ganz witzig. Ich meine, französische Filme, also wenn man eine französische Komödie anschaut, das ist eigentlich irgendwie immer gut.
Kann man immer. Man weiß immer schon, wie es abläuft.
Ja, aber ich habe eine letztes Jahr, In Flagranti hieß der, hat ein Karl Lagerfeld, das hat einen Auftritt, und In Flagranti fand ich sehr witzig. Und immer diese panischen jungen Männer. Also gibt's oder das Schmuckstück mit Catherine Deneuve von Anson, auch sehr schön. Ja, die sind manchmal echt tabulos.
Es sind echt viele Filme und wieder mal, ich muss jetzt noch 3, 4 bringen, weil sonst werden wir hinten und vorne
nicht fertig.
Forrest Gump. Zweiter Geniestreich von Robert Zemeckis, finde ich, nach Zurück in die Zukunft. Also der Mann hat eigentlich sich mit den 2 Filmen, finde ich, unsterblich gemacht, weil sie einfach für nach meinem Dafürhalten zu den, weiß nicht, wenn es 20 perfekte Filme gibt für mich, dann gehören die 2, glaube ich, dazu. Forrest Gump, perfekter Film.
Ja, da.
Alles richtig gemacht.
Kann man nichts sagen.
Toll besetzt, tolle Geschichte, toll gefilmt, toll erzählt, berührend, alle Emotionen drin, man muss lachen, man muss weinen und toller Soundtrack auch und originell ohne Ende.
Und das Leben ist wie eine Pralinenschachtel und so.
Ja, dann zeigt Klaus gerade noch auf Ed Wood.
Ja.
Nehmen wir den gleich noch mit.
Ed Wood von Tim Burton, einer meiner Lieblingsfilme, zumindest damals, ich muss mal wieder schauen. Natürlich mit Johnny Depp und Martin Landau, den man aus North by Northwest, also von Der unsichtbare Dritte, kennt. Er spielt Bela Lugosi, den abgehalfterten Dracula-Darsteller, der von dem schlechtesten Regisseur aller Zeiten, Ed Wood, rekrutiert wird für unmögliche Filme. Meine Lieblingsszene ist, wo er mit einem Seeungeheuer, so einem Kraken, kämpfen muss. Und der war aber natürlich nicht ferngesteuert oder so. Und Martin Landau muss sich dann mit diesem Ding wälzen und wirft diesen Kraken hin und her, obwohl es eigentlich andersrum sein müsste, damit es wie ein Kampf aussieht. Also super. Ich glaube, Sarah Jessica Parker macht noch mit. Und echt? Ja, ich glaube.
Hast du eigentlich einen Ed Wood-Film im Original mal gesehen?
Ja, ich habe mir die natürlich dann geholt. Plan 9 from Outer Space und so, wo man dann bei den Untertassen die Fäden sieht und so. Und sie sind natürlich irgendwie doof, aber deshalb auch irgendwo auch wieder super. Ich mag ja eh so Trash-Zeug und vor allem, wenn der Einsatz vom Theremin im Soundtrack von Howard Shore. Super, das müsste eigentlich in die Playlist. Und das spiele ich ab und zu mal Leuten vor, wenn ich möchte, dass sie ein komisches Gesicht machen, spiele ich ihnen Ed Wood Soundtrack vor, vor allem das Titellied. Super. Also es gibt auch ein vom Q Magazine, glaube ich, war das, vom Mojo Magazine gab es mal von Susie und Bachi oder Steven Severin, genau, ihrem langen Langzeitgefährten, eine kompilierte CD, und da war ganz viel so Zeug drauf, aber halt von damals, von, wie heißt der, Herman, der auch den Psycho-Soundtrack gemacht hat.
Bernard Herman.
Und diese Compilation ist so gut. Die höre ich immer im Auto und ich skippe nichts weg. The Shadows sind drauf und halt lauter so Zeug, Hitchcock, Vertigo. Und ganz, ganz toll. Und da würde Howard Shaw mit seinem Ed Wood Titellied perfekt reinpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es meinen Kindern, die ja auch ein bisschen Johnny Depp Fans sind, vorspielen kann, ob die den Film aushalten, weil er ist sehr langsam und er ist halt oberschrullig in Schwarz-Weiß, und ich hoffe, ich finde ihn immer noch so super wie damals. Ich habe es Poster im Zimmer gehabt.
Johnny Depp hat noch einen Film, ja, 1994, nämlich Don Juan.
Oh, ich weiß noch.
Großartig fand.
Wir waren im Kino und leider meine Begleitung, das war unser Bassist, der war hinterher stinksauer, weil er so scheiße fand. Und vorher war so, oh, da macht Marlon Brando mit und so. Aber so optisch und so.
Toller Film.
Faye Dunaway,
Marlon Brando. Ja. Was ich irgendwie toll fand, war, dass halt Johnny Depp ja der neue Bo war eben. Also eigentlich ja der Marlon Brando 30 Jahre früher war irgendwie und jetzt ist Brando halt dick und irgendwie kann sich kaum noch bewegen und jetzt kommt halt die nächste Generation und er spielt es aber mit einer schönen Selbstironie einfach auch, Brando, in dieser Rolle als Psychiater.
Bleibt und ihm nichts anderes
übrig. Ja, aber er macht einen tollen Job. Faye Dunaway ist ja immer fantastisch, finde ich, und Johnny Depp spielt diese Rolle mit diesem, wo man nicht weiß, ist ein Spinner oder hat er wirklich was drauf, halt fantastisch. Er kann halt diese Freaks einfach so, diese sympathischen Freaks halt so toll spielen.
Ich habe bemerkt, dass ich eine riesige Johnny Depp Sammlung habe.
Ich hab ja mal eine Weile gedacht, so Johnny Depp macht nie einen schlechten Film, das ist lang her, aber eine Weile war das wirklich so. Man konnte in den 90ern und auch vielleicht in den frühen 2000ern eigentlich mit Johnny Depp mit blind irgendwie reingehen und es war immer okay oder gut.
Ja. Und er hat ganz wenig Mainstream-Filme. Ja. Vielleicht, was war das? Irgendwas mit dem Zeitreisenden, irgend sowas hat er mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. The Astronaut's Wife, glaube ich. Ich glaube, mit Charlize Theron. Ich weiß nicht mehr. Er macht, jetzt muss er wieder vielleicht mal das Massenpublikum befriedigen. Ja,
ich glaube, der war aber auch recht schräg.
Kann sein.
Ich habe den, der war ganz ruhig. Ich glaube, das war kein Mainstream-Film. Das war eher so ein...
Ja, ich habe es damals gedacht. Habe ich nicht gesehen. Aber was ich auch gut finde, ist das indianische Blut, das man sieht in Johnny Depps Gesicht und Augen in manchen Filmen, wie dann später in Dead Man oder ja, dem anderen Film, wo er so weiß geschminkt ist, wie hieß denn der noch? Relativ neu. Fällt mir gerade an, auf jeden Fall sieht man das öfter dann. Finde ich cool.
Ja. Toller Soundtrack auch noch, The Crow, aus zwei Gründen natürlich bekannt geworden, weil der Hauptdarsteller Jason Lee, Sohn von Bruce Lee, bei den Dreharbeiten ums Leben kam, durch eine Schusswaffe.
Das passiert ja relativ
häufig.
Diese Penner.
Und dann wurde der Film aber trotzdem fertig gedreht und der Soundtrack war natürlich fantastisch. Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, The Cure, Helmet.
Rollins Band. Mit einem Cover, glaube ich, von Ghost Rider, glaube ich.
Bin mir
nicht sicher.
Und letzter Film noch für heute, Speed.
Oh!
Auch so ein Film, der wahnsinnig so diese MTV-Ästhetik, diese schnellen Schnitte und diese wahnsinnige Geschwindigkeit, die Filme plötzlich bekommen haben, glaube ich, schon durch Videoclips und durch diese neuen Sehgewohnheiten und vielleicht auch die Möglichkeiten halt im Schnitt mit ganz kurzen Einstellungen immer wieder neu geschnitten und da so ein wahnsinniges Tempo zu erzeugen, der dem natürlich Tribut zollt, schon allein durch seinen Titel und auch durch die Handlung und es geht schnell und es sind spektakuläre Aufnahmen gewesen von diesen Bus-Verfolgungsjagden. Sandra Bullock ist die Frau der Stunde plötzlich irgendwie, wahnsinnig beliebt und erfolgreich.
Deutsche Wurzeln.
Hohe deutsche Wurzeln.
Spricht perfekt Deutsch.
Hohe dann auch nach diesem Film, Keanu Reeves taucht auf oder wird jetzt hier so ein Star, war vorher so eher so ein Geheimtipp und landet jetzt auch im Mainstream und der immer gleich irre Dennis Hopper als Bösewicht.
Ja.
Gab dann noch einen zweiten Teil, der ist ziemlich abgeschifft dann, der war dann war nicht mehr viel.
Ja, meistens ist das ja so.
So, dann geht's jetzt um die Musik und da sind wir immer noch bei unserem 1001 Alben. Dimmery, ein paar haben wir noch und ein paar ganz schöne Knaller. Ich fange mal an mit auch einem, der eigentlich auch Britpop macht, aber nie damit so richtig in Verbindung gebracht wurde, obwohl er eigentlich auch so ein Godfather ist. Elvis Costello ist immer noch dabei und macht ein ganz tolles Album 1994, Brutal Youth heißt es. Er hat die Attractions reaktiviert und man hört's. Das Album klingt fast wie in den späten 70ern, frühen 80ern. Sehr zackig, sehr schneidende Gitarren, sehr postpunkig. Und wieder die 60s-Referenzen drin. Das ist ein Northern Soul, Pony Street, 13 Steps, Lead Down. Und vor allem mein absolutes Lieblingslied auf diesem Album. Immer wieder zitiert in so Situationen, wo man denkt, ich halte es gleich nicht mehr aus. This is Hell. Ganz, ganz tolles Lied, kommt in die Playlist und 5, 6 Granaten-Songs von Elvis Costello für die Ewigkeit auf diesem Album von 94.
Heute habe ich auf YouTube gesehen, Rick Springfield sagt, what's in my bag, und er steht in einem Plattenladen und was holt er raus? beziehungsweise was steckt da rein? Elvis Costello and the Attractions, aber ein frühes Album. Und dann outet er sich als großer Beatles-Fan. Ist sehr cool, wie er das dann erzählt. Und The Shadows und AC/DC sogar. The Who, also Rick Springfield, auch schwer in Großbritannien verwurzelt.
Toll, guter Mann.
Coole Lederjacke an.
Kann man nichts sagen. Schauspieler auch.
Ja, an Californication, eine schlimme Szene, nach der meine Frau dann ausstieg.
TLC erscheinen auf der Bildfläche. Es ist, sind jetzt ja so die Erben von Whitney Houston und so aus den 80ern. R&B, ja, dieses so ein bisschen Hip-Hop-Elemente drin, Soul drin und dann, ja, dieses virtuose Gesinge, was einen immer so leicht nervt.
Nee, auch, schwer nervt.
Ja, also mittlerweile mich, schwer
nervt. Nervt.
Damals, ja, war es mir relativ egal. Waterfalls war natürlich ein Song, da gab es kein Entkommen.
Da geht es, glaube ich, auch noch
Skiode. Ja, also eigentlich sympathisch und im Grunde, wenn man jetzt so Soul, Disco, Philly-Sound und so weiter, eigentlich gut, aber da brauchen wir jetzt auch nicht mal am Anfang damit, oder? TLC zu hören. Damals war es mir völlig egal. Heute denke ich so, oh, klingt eigentlich, wenn ich Dimmerys Text lese, denke ich, crazy, sexy, cool, könnte man sich mal anhören. Aber machen wir jetzt auch nicht mal, oder?
Für dieses Rumgesingen um einen Ton gibt es, glaube ich, auch einen Namen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und mir hat ein Arbeitskollege vorgestern, der kommt immer mit, dass Helene Fischer doch so toll sei und so. Dann sage ich ihm, ja, äußerst talentiert, gesanglich, tänzerisch, Show, alles bestens. Und dann schickt er mir eine Aufnahme mit Udo Jürgens, Merci Cherie, und sagt, dagegen kann man doch nichts sagen. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das war über WhatsApp, dass Udo Jürgens 60er Jahre Lieder wirklich Chansons sind, dass das super Lieder sind und perfekt arrangiert, nicht wie heute dieser Wegwerfschlager. Und dann habe ich ihm als Antwort geschickt, jetzt bin ich wieder beim Thema, Sinéad O'Connors Auftritt beim Nobelpreis 1997. Sie singt This is a Rebel Song und dann noch He Moves Through the Fair a cappella. Und wenn man das hört, da wird es dann wirklich anders, weil das so authentisch ist, dass es fast schmerzt. Dann habe ich gesagt, wenn du wirklich Gefühl willst, dann merci, wo dann so der Anfang. Und man denkt, jetzt muss aber hier voll Gefühl rein, aber am Schluss ist es halt doch irgendwie unglaubwürdig und antrainiert. Und dann kommt sie halt und dann, das ist the real thing,
ja, finde ich. Einerseits. Andererseits, ich mag ja schon, wenn jemand was richtig gut kann. Einfach so richtig, richtig gut. Einfach mal so gut, dass man denkt, so leck mich am Arsch.
Ja, man muss es aber nicht immer zeigen.
Nein, das ist das eine. Aber ich muss sagen, ich habe ja, und wir haben 87 vergessen, über Whitneys zweites Album zu sprechen. Und ich habe ja gerade diesen Biopic Whitney mir angeguckt, der auch auf Netflix mittlerweile ist. Und da gibt es eine Szene von den Grammy-Verleihungen, war gar nicht so lang vor ihrem Tod, glaube ich, irgendwann in den späten 90ern. Und sie ist eigentlich stimmlich schon angeschlagen, es geht ihr auch nicht mehr so gut. Und sie entscheidet sich gegen den Rat ihres musikalischen Direktors oder ihres Bandleaders für ein Medley mit drei Songs, die eigentlich so hintereinander nicht singbar sind. Also das ist irgendwie so, als würde jemand so ein Kunststück irgendwie probieren, das noch nie jemand gemacht hat vorher oder so. Und zwar vor Publikum direkt ungeübt.
Also dreifacher Salto vorwärts und dann noch rückwärts in einem Sprung.
Das so irgendwie.
Ich glaube, das geht auch nicht.
Und dann ist die letzte Viertelstunde dieses Films eigentlich dieser Auftritt, wo alle Kritiker und alle, die sich schon abgeschrieben haben, Lügen gestraft werden durch diesen Auftritt. Und er ist dann so gegengeschnitten durch die Originalaufnahmen von diesem Auftritt. Und das ist so, es gibt halt regelmäßig Standing Ovations. Die Leute reißt's von den Sitzen, einfach weil sie es schafft, Gefühl halt virtuos rüberzubringen. Nicht nur durch reines Gefühl und wie Kurt Cobain durch Schmerz oder durch Zerschossenheit oder wie Sinéad durch, ich weiß nicht, durch Spiritualität oder extreme Seelenschau, sondern einfach durch technisches Können auch mit.
Und ja, wenn das man das kann kombinieren schon, kann. Ja,
also das hat mich, da sitzt man im Kino und man, ich kann da nicht umhin, Gänsehaut und dann auch
guck ich mir an.
Tränen in den Augen und habe dann auch immer das Bedürfnis aufzuspringen und zu applaudieren.
Also eben,
kommt im Kino selten gut an.
Wie bei Lauren Boebert, der Senatorin, die gerade aus einem Theater rausgeschmissen wurde, die bekloppte republikanische Senatorin, die immer Werbung für Waffen macht und so, flog raus bei Beetlejuice, weil sie mitgesungen hat und geraucht hat im Theater und an ihrem Partner rumgefummelt und umgekehrt. Unglaublich, was da rumläuft.
Ah ja, kann man auch mal im Volk repräsentieren mit so einer Einstellung.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja, ich gehe jetzt einfach hier den Seiten nach, was uns noch fehlt. Und jetzt sind wir knietief im Grunge. Wir haben eigentlich noch gar nicht über Grunge gesprochen, der ja auch, ja, obwohl doch bei Kurt Cobain, aber da gibt es ja noch mehr. Und die sind alle eigentlich am Start, 1994. Und die Band, die Dimmery hier völlig zu Recht erwähnt, ist Soundgarden, die jetzt hier durch die Decke gehen. Waren ja bisher nicht, standen eigentlich eher so im Schatten von Pearl Jam und Nirvana, auch was die Verkäufe angeht. Es war auch nicht ganz so auf den Punkt und überzeugend und vielleicht nicht ganz so mainstreamig wie,
hat so viel gewichse.
Wie, ja, die Songs waren nicht so überzeugend auf Bad Motor Finger, Rusty Cage, ja, aber das, und jetzt haben sie irgendwie, man hat auch ein bisschen den Eindruck, sie, ohne dass es zu platt und plakativ wird, aber sie legen es ein bisschen drauf an und so einen Song wie Black Hole Sun muss man dann halt auch wollen. Den muss man dann auch sagen, nee, wir machen das jetzt. Und das ist dann halt der Hit. Und das kann man eigentlich vorher schon ahnen, dass das ein Hit wird, weil das ist natürlich extrem melodiös und überhaupt nicht sperrig.
Ja, aber doch, ich finde, sie kriegen es.
Zwischenteile schon sperrig.
Ja, sie rhythmisch.
Sie kriegen es gut hin, dass man ihnen das abnimmt und ihnen nichts vorwerfen muss. Und die Platte ist natürlich, hat ein paar Lieder zu viel. 16 ist einfach zu viel für ein Album. Aber.
Ich habe nur 15. Was ist da los? Oh,
guck. Klaus das, hat nur 15.
Das ist ja unglaublich.
Erstaunlich, ja. Sind ein paar zu viel, aber tolles Album. Also die ersten 10, ich bin dann hinten raus immer mal. Es ist auch ein bisschen anstrengend, es ist schwere Musik. Es ist so, wenn man mal die Grunge-Bands, die ja alle so unterschiedliche Einflüsse in sich vereinen, sind, glaube ich, Soundgarden diejenigen, die ehesten am so schweren 70er-Rock auch noch drin haben. Also da ist halt Black Sabbath ist nicht zu ignorieren und nicht zu überhören, dieser Einfluss. Led Zeppelin sicher auch, einfach von den schweren Gitarren und den schweren Rhythmen.
Spoonman, toll, sehr, rhythmisch. Sehr rhythmisch,
ja.
Und Fell on Black Days, sehr zäh fast schon, aber gut.
Ah, Wahnsinnslied. Fell on Black Days wäre, glaube ich, mein Lieblingslied zusammen mit The Day I Tried to Live,
ja.
Das mich auch textlich immer extrem begeistert hat. Und das ist, ja, Schlagzeuger, wie heißt er? Cameron, mittlerweile bei Pearl Jam, ist ja natürlich eine
Institution.
Ja, ein super, super Typ.
Ja. Und hier, also ich finde beim Grunge wird es offensichtlich, welche Band er aus dem Punk kommt, wie bei Nirvana, ja. Weil die Gitarre einfach nur aus Akkorden besteht und wenn Melodie, dann immer so aus einem Ton, so.
Ja.
Und bei Soundgarden, das ist halt wirklich virtuos und das Gitarrensolo, was ja im Punk überhaupt nicht vorhanden war, das gibt es jetzt halt wieder.
Ja. Und da sind Soundgarden sicher noch so die breitbeinigsten Rocker
von allen.
Ja.
Testosteron geschwängert.
Ja. Und Grace Cornell ist natürlich auch derjenige, der am wenigsten unpunkig singt oder am Hardrock-mäßigsten singt. Auch
von ja, der könnte auch Dio ersetzen. Ja,
der ist natürlich ein Schauter vor dem Herrn, aber eine unfassbare Stimme. Und ja. Da würde ich sagen, Chris Cornells Tod, der hat mich auch noch richtig.
Ja, da kam auch irgendwas im Nichts, weil ja. Den hat man ja eh nicht so verfolgt.
Ja.
Und ja.
Und den mag ich einfach auch, die Solo-Sachen, die er zum Teil noch gemacht hat. Ja, und wenn wir schon, dann machen wir doch gerade den Grunge noch durch.
Ja.
Ich habe jetzt hier bei Dimmery kommt noch Hole mit, ich glaube, ihrem zweiten Album Live Through This. Und ich habe mit Hole meine Probleme. So, ich fand die nie so richtig geil. Allerdings muss man sagen, es gibt wenig Sängerinnen, die so überzeugend sich die Seele aus dem Leib schreien können wie Courtney Love. Wenn sie schreit, gefällt sie mir eigentlich. So richtig gut singen im eigentlichen Sinn tut sie ja nicht. Sie hat ja auch so eine Bob Dylan-Art zu singen. Sie zieht immer die Töne irgendwie so ein bisschen so rum, bis sie dann passen und so. Es kann so ein bisschen nerven, finde ich, auf Dauer. Musik ist auch nicht so wahnsinnig originell. Aber wenn sie schreit, finde ich super.
Sie war natürlich auch immer so ein bisschen im Schatten ihres Mannes,
ja.
Kurt Cobain. Und hat man wahrscheinlich gesagt, jetzt will die auch noch singen oder so.
Ja.
Aber tut mir ja wahrscheinlich Unrecht. Und dann war sie ja später glaube ich, auch Schauspielerin und, glaube ich, gar nicht mal
ja, so verkehrt. Filme war gut. Band war auch am Bass Melissa auf der Mauer, die dann auch noch tolle Soloalben später
hat. Habe ich eins? Ja. Kommen wir vielleicht mal drauf.
Ja.
Finde ich gutes Album.
Ja, ist gut. Hier, Demery schreibt, es ist Courtneys Show. Sie knurrt selbstsicher ihre Texte, von denen einer besser ist als der andere. I want to be the girl with the most cake aus Miss World. Belebt das Image einer, Zitat, ungezogenen Kinderhure wieder, mit dem sich Courtney in den Medien präsentiert hat. I fake it so real, I'm beyond fake. Aus Doll Parts erntete sogar die Wertschätzung von Joni Mitchell. Hat sich mir nicht so erschlossen, dieses Image auch. Fand ich jetzt, aber ja, war natürlich typisch 90er auch, dieses punkig verrotzte
ja,
Image. Und Courtney Love ist natürlich so in einer Reihe mit ja, Nancy und Yoko Ono, so diese Frauen,
ja, die
beliebten Stars irgendwie in seltsame Gegenden geführt
haben. Ich weiß gar nicht, ob das bei ihr stimmt. Also
ich
glaube, die Presse
ja, ja,
war nicht Presse gut.
Ich glaube auch nicht. Nee. Aber sie hat's auch, sie war jetzt auch nicht unbedingt diplomatisch. Sie hat natürlich auch einen Haufen Käse erzählt.
Ja, also müssen wir mal verfolgen, wie sich das,
ja, ich habe das auch nie so
weiterentwickelt verfolgt hat.
Ja. Gut, und dann ja, Stone Temple Pilots mit ihrem zweiten Album.
Interessant, wie viele Tote, also es ist jetzt schon der dritte, also Scott Weiland.
Ja, die sind ja alle gestorben, außer Eddie Vedder, von dem ja seine Bandmitglieder gedacht haben, er ist der Erste. Wenn schon nicht an Suizid oder so, dann bei einem Unfall vielleicht auf der Bühne, weil er immer total waghalsiges Zeug gemacht
hat. Ja, das fand ich zum Teil auch wirklich unverantwortlich, wenn man aus 5 Meter ins Publikum springt.
Also ja, der hing ja teilweise an Brüstungen oben, wo man gedacht hat, er darf nicht runterfliegen jetzt
einfach. Ja, ja, aber ich meine, man hat ja schon Knie, Ellbogen und
ja.
Naja, aber trotzdem super Typ natürlich. Aber Stone Temple Pilots mit dem, glaube ich, gleichnamigen Album.
Ja, es hat gar keinen Titel.
Glaubst du,
Purple wird es immer genannt, glaube ich, Purple-Album oder so. Also, die Stone Temple Pilots haben so ein bisschen das Problem, dass man ihnen ja so Ausverkauf vorgeworfen hat, was eigentlich total unberechtigt ist, weil man hat ihnen vorgeworfen, sie kommen jetzt im Fahrwasser raus, halt von Pearl Jam. Das erste Album klang ja auch teilweise die Stimme so ein bisschen wie Eddie Vedder. Dabei gab es die Band eigentlich schon seit 3-4 Jahren. Sie kommen auch nicht aus Seattle, sondern irgendwo anders her. Ich weiß es nicht,
wahrscheinlich hieß es dann, jetzt tun sie sogar so, als kämen sie aus.
Genau, ja. Und dann hat man ihnen da alles Mögliche vorgeworfen. Und mit dem zweiten Album haben sie aber eigentlich gezeigt, dass sie eine sehr eigenständige Band sind und überhaupt niemanden irgendwas nachmachen und hier überhaupt nicht auch irgendwelche Trittbrettfahrer sind, sondern wirklich originelle und tolle Songs schreiben. Der große Hit auf dem Album war der Interstate Love Song. Großartiger Song natürlich. Vaseline war noch
finde ich sehr gut.
Ja, super und lief oft im amerikanischen Rockradio dann auch. Und große Platte, die mich viel begleitet hat im Jahr 1994 und auch durch diesen schweren Frühsommer ein verlässlicher Begleiter war. Und auf einigen Songs hört man wirklich hier, dass diese Band wirklich was kann mit. Sie experimentieren da wirklich mit ungeraden Taktzahlen und schrägen Akkorden. Und ich habe sie ja im gleichen Jahr noch live gesehen und es war eine fantastische Liveband. Toller Gitarrist, wirklich originell. Und Scott Weiland am Gesang, super.
Ja.
Schade dafür eigentlich.
Es kommt halt in dem Jahr viel.
Ja.
Und diese rifflastige Musik, wo dann ein Sänger diesen Eddie Vedder Knurrsound, das war fast ein bisschen eine Überforderung.
Ja.
Und was mir auffällt, es sind immer ganz schwere Riffs, die also teilweise sagen, austauschbar sind. Also Nirvana macht das ja nicht, aber ganz viel, also Rage Against the Machine macht das, Soundgarden macht es zum Teil. Und jetzt kommt jemand, der eigentlich der ja, Godfather of Frontman von ja, Hardcore ist. Henry Rollins macht jetzt ein Album, wo man denkt, jetzt will er dabei sein irgendwie. Also nicht mehr der Verrückte, der halt halbnackt auf der Bühne 10-minütige Lieder schreit, sondern jetzt wird es MTV-kompatibel, vor allem mit Liar. Da geht er ja durch die Decke, was das Video betrifft, von Anton Corbijn gedreht. Super Video, wo er immer Polizist ist und dann rennt er in die andere Richtung und dann ist halt wieder dieser rot geschminkte Irre, der in die Kamera reinschreit. Ich habe in der Kritik gelesen, dass da jetzt seine Spoken-Word-Auftritte Einzug finden, weil es halt manchmal so Sprechteile gibt und so. Mein Lieblingslied war immer Disconnect. Da gibt es auch ein Video, wo er mal wieder Polizist spielt mit so nervösen Zuckungen hinterm Lenkrad. Haben wir auch immer nachgemacht, ausgiebig. Ansonsten sind es halt wieder viele, viele Riffs. Eine Band, die ich vergessen habe, die es auch macht, Tool. Also es gibt ganz viele, die so schwere E-Gitarren-Riffs spielen, mordsrhythmisch, und Henry singt halt nicht, sondern er spricht oder schreit darüber als selbsternannter Nichtmusiker. Und hier drauf beschäftigt er sich mit seiner Rolle als, wie er es immer nennt, ich glaube, wie nennt er sich immer? Icon, Alternative Icon und so, also ein bisschen selbstironisch, aber dann halt wieder, ich habe ihn live gesehen, glaube ich, 94 in Straßburg, wo er dann auf den Monitorboxen steht und erstmal seinen Körper aufbläst, und das sah dann irgendwie überhaupt nicht ironisch aus, sondern so, aha, ein Poser, trotz allem. Und es gibt auch kritische Lieder, die textlich ja völlig ohne Metapher auskommen, Civilized, wo es darum geht, dass wenn man Bands nacheifert, die immer davon singen, wie geil es ist, jemand umzunieten, dass man dann am Schluss ins Gefängnis kommt und so. Also relativ plakativ, aber er meint natürlich das, was er hier schreit, sehr ernst. Aber es ist so praktisch was, wo er sich jetzt einreiht. Also man sagt jetzt nicht mehr, das ist jetzt der Oberfreak. Und wenn man die Platte durch hat, ist man 10 Kilo leichter, so wie er auch. Sondern die Lieder sind relativ kurz und rhythmisch so ein bisschen am Zeitgeist. Was ich gut fand, war von der Botschaft her Shine, so ein bisschen Straight-Edge-Lied gegen Drogen, Alkohol und so. Klar, ein bisschen, wie nennt man das? Agitprop. Und Fool geht noch gut ab. Ansonsten, ja, ist er, wie gesagt, nicht mehr dieser Irre, sondern er ist jetzt durchaus im, ich will nicht sagen Mainstream, aber beim Normalvolk angekommen. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das ist ja, Liar war so, das habe ja ich sogar mitgekriegt dann. Also da ist er dann ja so fast im Mainstream, im Alternative Mainstream zumindest.
Ja, ja, er hat sich dann auch immer ein bisschen lustig gemacht. Der Rote und so in seinen Spoken Word Auftritten. Aber wenn ich mir eine Rollins Band Platte auflege, dann die höre ich drei Lieder, aber die frühen, wo ich dann denke, so, jetzt gebe ich es mir mal wieder voll, dann ist ja ein früher Lifetime oder so.
Ja, Pearl Jam machen auch 94 ein Album, und zwar ihr drittes, Vitology, und sie gehen den Weg eigentlich konsequent weiter nach ihrem massenkompatiblen 10, das etwas sperrigere nächste Album dann schon, wo dann schon die falschen Hörer ausgestiegen sind, und jetzt gehen sie eigentlich noch weiter, wo sogar ich dann ein paar Mal gedacht habe, so, ich weiß nicht, ist das noch mein Pearl Jam? Also Last Exit, jo, sperrig, fängt irgendwie nie, ist wieder ein neuer Sound, noch härter, noch aggressiver als auf dem Vorgängeralbum, und dann Spin the Black Circle, das ist dann was, wo man schon gedacht hat, okay, das ist jetzt ganz neu. Also es ist eigentlich Punk, und das ist jetzt leider ja ein ziemliches Geknüppel, und Eddie Vedder schreit auch ganz ungesund und ungut, und das ist jetzt so der Beginn von diesen Knüppelsongs, die dann eigentlich auf jedem Album immer drauf waren ab da, in der Regel geschrieben von Eddie Vedder himself, und die gefallen mir eigentlich ganz selten auch nur annähernd. Die brauche ich nicht, ich weiß nicht. Das ist nicht das, warum ich Pearl Jam höre, und die haben mich eigentlich auch immer eher genervt, und das war schon mal ein sehr sperriger Einstieg in dieses Album. Man sieht es auch am ganzen Layout an diesem Inner Sleeve, da ist eine Menge Geld reingeflossen, da haben sie sich wirklich was kosten lassen, aber es ist alles sehr,
was für Radiohead eigentlich,
unappetitlich, ja, sehr abgründig, sehr kaputt und irgendwie seltsam alles.
Bedeutungsschwanger.
Ja, auf eine Art, die man aber nicht greifen kann, aber es ist irgendwie unangenehm.
Ja.
Und so ist eigentlich das Album auch
oft. Aber sind ganz viele Perlen
drauf. Ganz viele Perlen dazwischen.
Zwischen Schrott,
dann auch so dieser Akkordeon-Quatsch mit Bugs und dann diese Halblieder da. Oder
wie das
so
nervt mich sowieso.
Und das braucht einfach kein Mensch.
Ich weiß gar nicht, warum macht man das? Es kommt, glaube ich, aus dem Rap, so Snippets.
Ja, oder dass man da so irgendeine Atmo erzeugen will, die aber jetzt, wenn man Lust hat, ein Pearl Jam-Album zu hören, die man halt jetzt nicht braucht. Und dann kommt halt aber Not For You, okay, Tremor Christ, ein ganz ganz besonderes, tolles, unheimliches, schräges Lied, aber wahnsinnig hypnotisch. Nothing Man, ganz tolle Ballade.
Gecovert von Coldplay oft. Sogar. Und es gibt eine recht neue, ich finde es ja eh cool. Tears of Years hat vor kurzem, habe ich gesehen, auf YouTube mal wieder, ihre 5 Lieblingsalben oder so. Also es saßen Kurt Smith und Roland Orzabal. Mhm. Und dann sagt doch Roland Orzabal, dass er das Album, wie heißt's, Everyday Life, das drittletzte von Coldplay, super findet, weil das so ein Album für die Band war. Da ist aber auch so weit, ist ein bisschen Vitology-Album. Mhm. Also tolle Lieder und zwischendurch irgendein Scheiß. Mhm. Vielleicht sogar mit dem Handy aufgenommen. Und man denkt, hey, soll jetzt das? Und dann sagt er, er findet es ein Bandalbum, also für die Band. Und die letzten zwei waren halt Alben für die Industrie. Mhm. Das fand ich nett, wie er das formuliert hat. Und wahrscheinlich denkt das Eddie Vedder auch. Denn es gibt einen recht neuen Clip, wo er mit Chris Martin auf der Bühne steht und sie singen Nothing Man.
Oh, schön.
Was mir da aber auffällt, muss ich leider sagen, Chris Martin singt viel besser. Mhm. Also, wenn man das laut hört, denkt man, hey, Eddie Vedder trifft nicht jeden Ton, was ich zwar normal nicht schlimm finde, aber in dem Fall klingt es irgendwie schlecht. Mhm. Aber er hat das Lied gemacht, deshalb darf er das. Mhm. Aber das fand ich dann doch ein bisschen überraschend, wie gut es Chris Martin singt und wie...
Ja, Eddie Vedder ist ja so im eigentlichen Sinn kein guter Sänger. Der hat halt eine extrem originelle Stimme.
Ja, aber manchmal denkt man schon, hey, wow.
Ja, unten, wenn er unten... Ja, irgendwann, also ich habe aber auch das Gefühl, es ist was passiert mit seiner Stimme. Und zwar eigentlich so zu der Zeit von dem Album, wo er dann kaputt eigentlich, sobald geschrien. Er immer geschrien hat, wurde es eigentlich immer so ein bisschen schmerzhaft irgendwie. Das war nicht mehr so dieses coole Jeremy oder Alive geschaute, sondern irgendwie hat man das Gefühl, dass da mit der Stimme dann, wenn er weiter hochgegangen ist, als ihm gut getan hat, dass da irgendwas passiert ist. Und dann natürlich der Übersong auf diesem Album, auch ein Eddie Vedder Song, Better Man.
Und Immortality, finde ich. Ja, also es sind hier viele gute Lieder, die der Gesamteindruck wird aber durch diesen Quatsch, finde ich, etwas geschmälert, weil man muss dann immer skippen, finde ich.
Ja, das stimmt. Better Man, natürlich bei Konzerten immer ein absolutes Highlight. Das Publikum singt dann immer die erste Strophe. Und ein sehr feministisches Lied, eigentlich so in der Tradition von Alice Cooper, Only Women Bleed, auch wieder so ein Missbrauchslied und so. Ja. Toller Song. Ein fast poppig für Pearl Jam-Verhältnis.
Ja. Besser also, als sein Ruf, das Album.
Ja.
Aber selber schuld eigentlich.
Ja, aber wollten sie ja so, war glaube ich Strategie und war völlige Absicht. Aber bei mir beginnt jetzt eigentlich bei aller Liebe zu Pearl Jam die Zeit, wo ich kaum noch ein Album von vorne bis hinten
gut finde. Ja, das ist schwierig.
Und das beginnt mit Vitology. Und die vierten Seattle-Großen oder fünften ganz großen Gruncher kommen auch noch mit einem etwas hybriden Werk, nämlich Alice in Chains. Sie machen eine Doppel-CD 1994. Das besteht aus einem Mini-Album von oder einer EP von 92, die 92 schon mal rauskam.
Die habe ich aber den Rest nicht.
Die heißt SAP, waren nur 4 Songs drauf. Haben sie zwischen dem ersten und dem zweiten Album aufgenommen. Und da ist natürlich Brother drauf, ganz großer Song. Mit Background-Gesang von Ann Wilson oder Nancy Wilson von Heart, die ja gut befreundet waren und die ja auch in dieser Seattle-Szene unterwegs waren und auch sehr gefördert haben und auch Fans waren gleichzeitig. Und dann machen sie eben nochmal eine EP 1994 nach dem Erfolg von Dirt und die heißt Jar of Flies.
Ja, genau, die
habe ich. Und da ist natürlich No Excuses drauf, ist sicher fast schon eine Art Hit. Und ja, gut, bis auf ein so ein Quatschlied hinten draus nochmal irgendwie aus so ein komisches, so ein Pseudo-Song. Aber viel unplugged, sehr ruhig, sehr verletzlich. Dem Sänger ging es schon nicht mehr so gut. Und das wird ja jetzt immer düsterer. Das Folgealbum von 95 ist ja fast nicht mehr anzuhören. So desolat und düster klingt das. Also da merkt man schon, da passiert gerade irgendwas mit dem Sänger. Aber diese Platte noch wunderschön.
Noch ein Toter.
Ja, noch einer.
Unglaublich.
Ja. Und Jerry Cantrell, der andere Sänger, macht Solo und hat letztes Jahr ein ganz, ganz schönes Album rausgebracht mit einer wunderbaren, unter anderem neben vielen anderen tollen Liedern, einer tollen Coverversion von einem Elton John Lied, das man nicht so richtig kennt. Das heißt Goodbye, ein altes Lied aus den 70ern. Eine wunderschöne Version drauf. Und ich habe gelesen in einem Interview mit Jerry Cantrell, dass er das dem Lebensgefährten von oder dem Mann von Elton John hat zukommen lassen. Mit der Bitte, er möge es doch Elton mal vorspielen, vielleicht gefällt es ihm. Und dann hat er ihm angerufen, nachts um 3, dass Elton John gerade heulend in der Küche sitzt und das Lied anhört und sagt, das ist so schön.
Super. Sowas gefällt mir.
Gut, dann sind wir Dimmery, jetzt machen wir den Dimmery noch durch. Manic Street Preachers. Klaus, kennst du dieses Album The Holy Bible?
Ich kenne das Album, glaube ich, nicht oder nur auszugsweise. Und ich meine, das ist das letzte, bevor der Gitarrist verschwand.
Ja. Also das ist wirklich was. Wir hatten es ja schon davon, dass 1994 das Jahr ist der Selbstzerstörung und der Songs zum Thema Selbstzerstörung, also Loser und so weiter und I Hate Myself and I Want to Die und so weiter. Und also das Manifest eigentlich dieses Selbsthasses und dieses Verfalls eines Texters ist dieses Album hier. Dimmery schreibt, The Holy Bible ist eines der emotional verletzendsten Alben der Musikgeschichte. Die Texte sind eben noch von Richie James, der dann verschwindet. Man geht von Suizid aus, aber es gibt keine Hinweise. Niemand weiß eigentlich, was mit ihm passiert ist.
Das Auto stand halt an einem Fluss.
Ja, an einer Brücke, die bekannt war als Selbstmordbrücke. Aber man hat nie mehr eine Spur von ihm gefunden. Er hat aber eine Biografie des Leids eigentlich, Magersucht unter anderem. Und diese Songs sind wirklich unerträglich, vor allem wenn man ein bisschen was über den Hintergrund weiß. Ein Mantra der Selbstzerstörung, Die in the Summertime, solche Songtitels. Hier eine Textzeile, Scratch my leg with a rusty nail, sadly it heals. Schreckensvisionen werden auch durch die Atmosphäre der Musik deutlich. Musikalisch die Referenzen eher Magazine, Wire, Gang of Four. Also sehr postpunkig, nicht schön, sehr intensiv. Dimmery schreibt, vielleicht ist dieses Album auch mit dafür verantwortlich, dass dann später Radiohead seit damals eine ganze Industrie mit der Popularisierung des Selbstmitleids erschufen. 1994 war es aber noch ein kommerzielles Desaster. Ganz ja. Schlimmes Album, unhörbar. Ganz schrecklich.
Auch das Cover schon. Ja, das Cover sieht aus wie ein Gemälde von Lucien Freud, einem, ich meine, Francis Bacon und er waren befreundet, Lucien Freud und er, und das sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde von dem. Hm. Manic Street Preachers wurden ja später massenkompatibel, aber nie richtig schlecht.
Hab nie so richtig Zugang zu denen gekriegt, sind relativ hart. Für Britpop. Also klar,
ja, eigentlich
nicht,
viel
nicht so nett wie die anderen Britpop-Bands, sondern relativ
kompromisslos. Ja, aber Abgründe eigentlich nicht so. Ich meine, ich mag die Albumtitel wie If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Finde ich gut.
Ja, ist gut. Ja. So, und jetzt ein Album, das du wahrscheinlich auch hast.
Natürlich.
Jeff Buckley, Grace. Meine Güte, das Titellied Grace lief auf MTV und ich habe mir das angehört und dachte, um Gottes Willen, was ist das? Wie toll ist das denn? dieser Gesang, nicht von dieser Welt, ein wunderbares Lied, ein faszinierender Typ, gut aussehend, charismatisch, mit einer Stimme, wo man gedacht hat, wie kann man so singen? Wie er hinten raus da abgeht, unfassbar. Und ich habe mir sofort dieses Album gekauft und habe es geliebt vom ersten Moment und war Riesenfan. Jeff Buckley, man hat erst hinterher ja ein bisschen erfahren, wie der in dieser New Yorker Szene als so ein Wunderkind dann da aufgetreten ist, glaube ich, Künstler, Eltern, auch die Mutter, Aussängerin.
Ja, und sein Vater Tim Buckley, der
Tim Buckley natürlich,
nie groß, ja. Ja. Der hat, glaube ich, Song of the Siren geschrieben, das dann durch This Mortal Coil, dieser 4AD von dem Label, Supergroup, berühmt gemacht wurde.
Ja. Wahnsinnsalbum, Hallelujah hat er sich zu eigen gemacht, dass es eigentlich ein Jeff Buckley-Lied ist, vor allem wenn man sich hier mal das Original von Leonard Cohen anhört, wo man denkt, so, das ist ein Witz.
Eigentlich ist Jeff Buckley schuld am Hallelujah-Fluch, weil es wird ja heutzutage auf Hochzeiten und überall, wo man denkt, haben die den Text
gelesen? Ja, aber Mitte 90er war das natürlich noch nicht so ausgenudelt und da war das fantastisch.
Ja, ja,
ich kannte das auch nicht von
ich Cohen. Ich liebe seine Version. Ja. Unglaublich.
Ja, ganz toll.
Und live kombiniert er es mit I Know It's Over von The Smiths, weil er ein großer Smiths-Fan war. Und auf dem Live-Album, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, rotes Cover, da singt er Halleluja, mischt dann fließend I Know It's Over und geht dann wieder zurück in Halleluja. Hm,
toll.
Super.
Ja. Ja, auch so ein sensibler Typ wie der Morrissey. Ist eigentlich kein Wunder, dass er Morrissey covert oder The Smiths. Hier ein Zitat: Empfindsamkeit ist keine Form von Schwäche. Es ist eher so, dass man die Landung einer Fliege auf einen Hund wie einen Überschallknall wahrnimmt. Und so klingt es auch ein bisschen. Also eine ganz sensible, empfindsame Seele, aber halt talentiert wie Sau. Last Goodbye, wunderbar.
Mein Lieblingslied ist Dream Brother. Wegen des Gitarrenintros. Das finde ich super.
Toller Gitarrist auch. Jeff Buckley.
Ja.
Und Lilac Wine gecovert übrigens von Dave Gahan's Soul Savers auf dem letzten Album.
Ja. Schön, und von meinem Ex-Schüler und musikalen Genie Max Kiesele, der jetzt Paddy Moon Montau Album mitproduziert. Und der hat Lilac Wine auch gecovert und der kann sowas. Eins meiner Lieblingslieder auf der Platte ist Corpus Christi Carol, wo er mit Kopfstimme singt. Zu einer verhaltenen Gitarre. Ich glaube, das ist eine Coverversion.
Ja, Benjamin Britten sogar, klassisch.
Ich finde es unglaublich.
Ja.
Also das ist auch eine Wundertüte, die Platte. Und seine Stimme hält viel zusammen, finde ich. Ja. Aber außerdem war er ja unglaublich hübsch.
Ja.
Und in seinem Fall wird man natürlich als Mann nicht darauf reduziert.
Ja. Das hat ihm aber auch nicht geschadet.
Aber sein Tod war natürlich auch da.
Ja, 97er trinkt er, ganz absurd.
Irgendwie. In Mississippi.
Ja, man weiß nicht genau. Kein reguläres weiteres Album, außer diesem Live-Album, dann noch so ein nachgeschobenes aus den halbfertigen Aufnahmen fürs zweite Album. Ich habe vor Jahren mal Rufus Wainwright hab live gesehen. Der hat erzählt, dass er auch zur gleichen Zeit eben in diesen New Yorker Clubs unterwegs war und Jeff Buckley gesehen hat und gedacht hat, leck mir mal, ist der talentiert und ganz eifersüchtig auf ihn war, weil er ihn hübscher fand als sich selbst und talentierter.
Ja, also dadurch, dass das eigentlich sein einziges Album ist, darf in keinem Haushalt fehlen.
Nein, wer das nicht kennt, um Gottes Willen, Jeff Buckley, Grace. Pflicht eigentlich für jeden, der sich auch nur annähernd für Popmusik interessiert.
Sehr intensiv. Manche Lieder sind auch anstrengend, fast wie im Grunge. Und dann kommt halt wieder was, wo man dahin schmilzt. Heather Nova war, glaube ich, großer Fan von ihm.
Ja, kann man nachvollziehen.
Ja, also sie singt manchmal auch so, dass man denkt, okay, sie ist die weibliche Ausgabe.
Ja. Ja, dann hat Dimmery noch eins. Und dann können wir ja gleich, wenn wir Heather Nova sowieso schon gerade erwähnt haben, oder machen wir die gleich noch.
Okay.
Heather Nova mit ihrem zweiten
Studioalbum? Nee, ja, so, es gibt das eine Glow Stars, von dem ich erzählt habe. Und dann gab es noch so ein Live-Album, von dem ich auch erzählt habe. Ich glaube, es kam im gleichen Jahr raus. Hab drüber
berichtet. Ja, also bisher hast eigentlich ja immer nur du über Heather Nova
gesprochen. Ja, jetzt bist aber eigentlich du dran.
Ja, jetzt, also ich sage jetzt mal was. Ich habe die Single dieses Albums hieß Walk This World.
Das lief auf MTV.
I want you to walk this world with me. Eine Einladung, wo ich vor dem Fernseher gekniet bin in der WG und geschrien habe, mache ich sofort. Ich komme mit. Heather, wo bist du? Ich komme.
Ja.
Also
wie sie das auch singt, I want you to come. Ich habe es damals nicht kapiert, aber jetzt denke ich so, kann man das
kriegen? Es ist wirklich, dass mir Heather Nova mittlerweile mit ihrem Gesäusel und diesem ätherischen Engelsgleichen so ein bisschen nervt, ist dieses Lied fast ein bisschen lasziv, dreckig, fies, also fast ein bisschen
indie, aber öfter
poppig. Toller Bass, tolle Gitarren und dieser Gesang ist ja fast so ein bisschen Paul McCartney Bass und dieser Gesang ist natürlich toll hier und ich war von diesem ganz wunderschönen, tollen Lied und dieser unfassbar tollen Frau, ich kann mich ans Video nicht mehr erinnern, aber es war einfach toll, weil sie drin war, so dermaßen, ich glaube, es war ähnlich wie bei Kim Wilde, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ich war verliebt, schockverliebt eigentlich, direkt, ja, auch auf dem Inner Sleeve sieht sie natürlich noch schöner aus als auf dem eigentlichen Cover.
Ja, auf dem Cover macht sie gern Bilder, wo man es gar nicht merkt. Ja,
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann, klar, ging vielen so in unserer im Freundeskreis und alle Heather Nova und dann ist man natürlich ans Konzert gepilgert auch ins Jazzhaus. Ich war einmal habe ich sie dann noch verpasst, weil ich da in den USA war zu der Zeit. Und habe die Platte mir mal so vor einigen Jahren nochmal, ich hatte die immer auf Kassette und habe sie mir jetzt nochmal gekauft. Ich finde, ja, also ich höre sie nicht durch, allen Ernstes. Ich bin von Heather Nova so ein bisschen weggekommen, aber dieses erste Lied ist nach wie vor wunderbar. Wunder, 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 schön.
Ich cover mit meiner Frau manchmal Doubled Up, was ich aber eigentlich das langweiligste Lied finde auf der Platte, und Heal. Was ich toll finde, ist auch Verona.
Ja.
Und ich finde, es gibt kein schlechtes Lied.
Nee, es gibt keins.
Faszinierend finde ich das Lied Island. Da geht es, glaube ich, um eine Vergewaltigung. Und wie sie das singt, auch vor allem live immer gesungen hat, das war Mischung aus berührend und gruselig und schön. Also ganz seltsam. Und You Fuck With The Beauty, also sie sieht zwar aus als... wäre sie nur zart, aber sie sagt dann schon unangenehme oder singt unangenehme Dinge und verschleiert es auch nicht. Also Island ist, finde ich, das Überlied auf der Platte, wenn man jetzt von der Single Walk This World absieht. Ja. Mein Bruder hat die CD gekauft und heimgebracht, die so oft, und dann lässt er das laufen. Und irgendwie habe ich gedacht, hey, das ist wirklich gut. Du hast ja nicht noch irgendwie in den USA...
Ja doch, jetzt kommt ja noch eine kleine Anekdote.
Ich habe gedacht, vielleicht will er die verschweigen.
Nein, also die Sache ist die. Ich war in Toronto und war in der Jugendherberge und wir sind zu einem Konzert gefahren von Heather Nova. Ich glaube, auf mein Betreiben hin, Heather Nova, super und so. Und ich wusste, ich habe die verpasst und im Jazzhaus und dachte, oh, das ist ja cool, dass die das spielt. Dann sind wir dahin. Und ich war von der Vorgruppe total geflasht, aber das an anderer Stelle, über die müssen wir später noch reden.
Wie hieß die?
Ben Folds 5.
Ach so.
Und dann war der eigentliche Headliner und ich war schon so ein bisschen durch und sie ist auch nur alleine auf der Bühne gestanden mit Gitarre und das war mir ein bisschen lang. Aber ich war natürlich immer noch verliebt und so, aber mir war im Vergleich zu dieser Vorgruppe ist so ein bisschen, aber das war egal. Heather Nova, super, natürlich toll, dass ich sie gesehen hatte und so. Und dann steht sie an der Bar. Und ich bin zu ihr hin und wollte was sagen. Und bin eingestiegen mit Hi. Und sie guckt mich an und sie guckt, ich erinnere mich, sie guckt wohlwollend. Sie guckt jetzt nicht genervt oder so, sie guckt offen. Aber das kann ja alles bedeuten. Der Künstler wird angesprochen, da kommt jemand, man ist noch nicht so ein Superstar und so, man steht an der Bar, jemand kommt. Da ist man, guckt man immer wohlwollend, ist ja klar. Kann alles bedeuten. So, sie guckt wohlwollend. Jetzt klopft mir in dem Moment einer auf die Schulter und sagt, wir fahren zurück zur Jugendherberge, kommst du mit? Und jetzt, in den 2 Sekunden, die jetzt folgen, ist quasi nicht so mein Leben an mir vorbeigezogen, wie in dem Moment, wo man stirbt, sondern mein zukünftiges Leben ist an mir vorbeigezogen. Ich habe jetzt mir ausgemalt, in diesen 2 Sekunden, hatte so eine Vision von, wir kommen ins Gespräch, es ist ganz, ganz toll, sie nimmt mich mit in ihr Hotel, wir verlieben uns und ich bin ihr Gitarrist die nächsten Jahre. Das war die Vision.
Ja, ihr Gitarrist war ja lange eine Frau, also das war ja doch noch vakant. Lange.
Ja, ich bin der Gitarrist, ich bin ihr Lover und dann segeln wir um die Welt und so. Sie ist ja auf einem Boot, glaube ich, irgendwie
groß geworden. Ja,
so, und dann hat sie vielleicht noch ein Haus auf den Bermudas und so. Das war die Vision. Und die andere Vision war, wir reden jetzt 1 Minute, sie nickt ein bisschen unverbindlich, sagt Thank you, geht ihrer Wege und ich stehe da und komme nicht mehr in diese Jugendherberge. Und es war Winter in Toronto und diese Taxifahrt hat 20-30 Euro gekostet, Dollar, und Geld war knapp. Also der Plan war wirklich,
Geld war knapp.
Ich wollte so lang bleiben wie irgendwie möglich in den USA oder Kanada und wollte so wenig Geld ausgeben wie möglich, weil ich hatte eigentlich nur ganz wenig. Der erste Trip mit den Jungs hat mich so verschuldet, dass ich auf keinen Fall irgendwie nochmal sowas machen wollte. Das heißt, 20 Dollar, das war echt eine Entscheidung. Ich hatte 2 Sekunden Zeit und wofür habe ich mich entschieden?
Ja, die Jugendherberge.
Ich bin zurückgefahren, die Jugendherberge. Hat mich jahrelang verfolgt. Immer wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, fuck, das könnte, she could be mine. Aber es ist natürlich kompletter Unfug, ist natürlich Quatsch.
Ja,
aber war eine schöne Fantasie.
Ja.
Für 2 Sekunden.
Also letztes Jahr hat sie in Straßburg gespielt, im kleinen Saal von der Lotterie, auch alleine. dort war mein Bruder und ich war zeitgleich im Zenit bei The Cure. Und plötzlich ploppt ein Bild auf, als The Cure ihre 50. Zugabe spielt. Mein Bruder grinsend im Hintergrund, etwas weniger grinsend, aber immer noch freundlich reinblickend, Heather Nova, älter, aber immer noch hübsch. Und er war natürlich begeistert von dem Konzert. Aber was ihre Musik betrifft, das Nachfolgealbum Siren war etwas mainstreamiger. Ja,
hat mir schon nicht mehr so gefallen.
Mit ein paar Perlen noch drauf, die in Richtung Island gingen, wo man wirklich denkt, die ist wirklich nicht darauf erpicht, dass man jetzt sagt, hey, wow, cool, sondern die einen berühren will und dann wird es immer seichter. Leider. Ja. Ihr Coveralbum finde ich witzig. Mhm. Von letztem Jahr, glaube ich, Don't Stop Believing und so, drauf. Und das davor, da wollte sie, glaube ich, wieder zurück zu Oyster, aber es ist relativ flach. Also kein Lied kommt an das von Oyster ran.
Ja. Ja.
Ja, das sind die Sachen. Ne?
Und dann haben wir noch den letzten Knaller. Also wir haben noch Prodigy, aber ich habe nicht mal reingehört. Prodigy ist für mich so ein Phänomen, das mit mir auch nichts zu tun hatte. Firestarter war natürlich toll, aber kam erst später. Ja. Also war auch das Video vor allem natürlich der Hammer.
Und ich habe Firestarter bei einer Tanzveranstaltung in der Stadthalle gesehen. Da werde ich mich immer noch dran erinnern, wie die Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne stapften, so mit sehr aggressiven Schattenboxerbewegungen und so. Und das war beeindruckend, hat auch echt super gepasst. Und ich glaube, dieses Hey, Hey oder so, das kommt von Art of Noise, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Sample von Art of Noise. Ich weiß nicht, ob das irgendwo notiert ist, aber ich meine, diese Frauenstimme stammt von Art of Noise.
Das Album von 94 heißt Music for the Jilted Generation und was die eigentlich gemacht haben, war eigentlich, fand ich mal kurz, eine vielversprechende Vision für die Zukunft, nämlich Rock und Elektronik so zu mischen. Es war zwar wenig Rock, aber von der Aggressivität und von dem, wie es gespielt war und von dem, was die Drums gemacht haben, hatte es eben was Rockiges, war aber rein elektronisch.
War aber auch ein 90s-Ding.
Ja, war eine Sackgasse, hat sich nicht so richtig weiter durchgesetzt, aber Prodigy war natürlich eine der Bands, die da wahrscheinlich am erfolgreichsten waren mit diesem Sound. Und live könnte ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr gut geknallt hat.
Sicher.
Und dass man da natürlich gut tanzen konnte und so weiter. Aber mir war es eigentlich zum jetzt Anhören zu Hause zu langweilig letztlich, ja. Wobei das nicht so richtig zu der Musik passt. Langweilig ist sie ja wirklich nicht, aber halt vielleicht zu...
Was ist jetzt Rock oder was soll es sein?
Vielleicht sollte man sich mal damit befassen.
Ja, müsste man wahrscheinlich.
Und wieder ein Toter,
ja.
Gell?
Ja.
Auch? Ah ja, stimmt. Auch ja. Wie hieß er doch noch gleich? Flint oder Flynn?
Ja.
Oder
so. Ja, ich glaube.
Ja, und dann das letzte Album noch von Dimmery, Nine Inch Nails, mit einem Multi-Platin-Album, auch komplett grotesk und auch nur in den frühen 90ern möglich, dass so ein Album mehrere Millionen Exemplare verkauft. Trent Reznor, The Downward Spiral, ja, genau, da weiß man schon alles. Trent Reznor sagt, wenn man das Album zusammenfasst, dann handelt es von jemandem, der jeden Aspekt seines Lebens wegschmeißt, von Beziehungen bis zur Religion. Es befasst sich damit, irgendwelche Laster zu suchen, um den Schmerz zu betäuben. Ich spreche über mich selbst, was mich keine große Überwindung kostet. Ein Lobgesang an den Schmerz. Und so klingt's. Schräg, abgründig, elektronisch, fies, aber trotzdem auch rockig irgendwie. Und immer dieser creepige Gesang. Entweder geschrien, so verzerrt geschrien oder fast geflüstert. Viel zu leise, viel zu sensibel für diese abgründige Musik. Closer ist sicher ein Lied, das man sich anhören sollte, um sich da mal einen Eindruck zu verschaffen. Ganz interessante Musik und die überall auch in Filmen, in Soundtracks plötzlich aufgetaucht ist. Das ist natürlich der perfekte Soundtrack für diese ganzen kranken Filme in den 90ern von Oliver Stone, von David Fincher, Seven und so weiter. Also da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Und es ist ein Lied drauf, das natürlich dann im Nachhinein nochmal zu ganz, ganz großen Ehren gekommen ist und geadelt wurde. Das letzte Lied, das wahrscheinlich viele gar nicht wahrgenommen haben, so was das für eine Perle ist, außer einem. Rick Rubin natürlich wieder, der Entdecker der ja, von vielem. Und das Lied heißt Hurt und wurde natürlich von Johnny Cash dann geadelt und ist seither ja ein Weltkulturerbe.
Selbe Schicksal wie Halleluja eigentlich.
Ja.
Niemand kennt das Original, ja. Und dann Stimmt. Ist eigentlich auch egal, ob man es Original kennt.
Ja, damit sind wir durch mit dem Dimmery. Ich habe sogar noch zwei, drei unterschlagen, aber da wissen wir, glaube ich, beide nichts drüber zu sagen. Wirklich? Und aus Zeitgründen müssen wir heute ein bisschen abkürzen, aber vielleicht kann ja jeder noch eins machen.
Tja, was nehmen wir da? Ich nehme, wenn es erlaubt ist, zwei, weil ich die einem ähnlichen Genre zuordne, nämlich Frauen mit wenig Begleitinstrumenten. Zunächst einmal Kristin Hirsch, die Sängerin von den Throwing Muses. Die waren ja immer mehr so Geheimtipp, aber durchaus wichtig. Ich glaube, im College Radio und so. Ihr Album Hips and Makers hat mich 94 begleitet, vor allem das Lied Your Ghost. Mhm. Sehr atmosphärisches Lied. Es besteht nur aus drei Akkorden und Michael Stipe, der öfter mal zu der Zeit, wie bei Nene Cherry, als Background-Sänger auftaucht. Your Ghost besticht eben durch diese Schlichtheit, aber dann durch ein Cello und durch die Stimme im Hintergrund von Michael Stipe. Ein sehr schöner Opener von dem Album Hips and Makers. Sie hat jetzt gerade wieder ein neues Album gemacht, das ich aber noch nicht gehört habe. Und die Platte hat eigentlich nur ihre Western-Gitarre, ihre Stimme und Cello. Für manche wahrscheinlich langweilig. Und wenn man es ganz durchhört, nicht unanstrengend durch eben die Gleichförmigkeit der Instrumentierung, aber es sind meiner Meinung nach große Perlen drauf. Ein Lied heißt The Letter und da scheint sie einfach einen Brief, mehr oder weniger, schätze ich mal, spontan zu singen. Gefällt mir gut und das Lied Velvet Days zum Beispiel hat schöne Melodiebögen und eine sehr gut produzierte Gitarre.
Mhm. Your Ghost fand ich auch schön.
Gefällt mir gut. Dann gibt es was recht Obskures. Stina Nordenstam. Ich dachte immer, die ist aus Island. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob sie aus Island oder Schweden ist. Jedenfalls, Stina Nordenstam singt mit fast mehr Luft als mit Stimme. Und es kann zum Teil nerven, als sie ist praktisch der Gegenentwurf zu Whitney Houston. Also
die war auf dem Romeo und Juliet Soundtrack, glaube ich, auch drauf. Mit einem ganz absurden Lied, also sie ganz hoch singt, auch so gehaucht.
Echt? Ja, muss ich mir nachgucken, den habe ich nämlich. Das Lied, die Platte geht los mit When Debbie's Back from Texas. Und wenn man das Lied überstanden hat, dann ist man, glaube ich, auch reif für die anderen Lieder. Also so ein Opener, also da passiert jetzt instrumentell nicht viel und man fragt sich, kann man die Stimme durch eine ganze Albumlänge durchhalten? Mein Lieblingslied war immer So This Is Goodbye. Es gab ja da Björk und so eine, ich sage jetzt mal, kleine Invasion von skandinavischen Sängerinnen. Und Stina Nordenstam war auf keinen Fall was für das Mainstream-Radio. Ein sehr intimes Album und man sieht es eigentlich dem Cover schon an.
Ja.
Leicht unscharf und so ein, ich sag mal, ein Mädchen, aber eine junge Frau mit geschlossenen Augen, da merkt man schon, die singt eher nach innen als nach außen. Aber für ein verschneites Weihnachtsfest im Wintergarten. Nee, also wir machen irgendwas in die Playlist, wenn es das überhaupt auf Spotify gibt. Und ich habe es damals sehr gemocht, das Album.
Gut, dann mache ich auch noch zwei. Und zwar, weil ich die auf Vinyl hier dabei habe, dann kann ich die wieder wegpacken. Jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Ich habe reingehört in das 94er Album von Jamiroquai, Return of the Space Cowboy. Und habe erstens festgestellt, oh, gar kein Riesenhit drauf, der mir irgendwie noch geläufig war. Waren aber auf dem Debütalbum auch bei Gott genug. Ich glaube, 4 Mega-Hits, die man unbedingt, wo es kein Entrinnen gab. Und dann habe ich mir das angehört. Und dann dachte ich, meine Güte, an dieser Musik ist eigentlich nichts falsch. Wieso fand ich das eigentlich immer so schrecklich? Im Grunde ist an dieser Musik eigentlich alles richtig, weil das ist ja eigentlich genauso die Musik, die mir gefällt. da ist Stevie Wonder drin, da ist Earth, Wind and Fire drin, da ist Cool and the Gang drin, da ist Chic drin und vor allem die letzten Jahre ist es genau diese 70er Disco-Funk-Philly-Sound-Musik, die mir eigentlich total gut gefällt, die ich total toll finde. Earth, Wind and Fire, die letzten Jahre, Wahnsinn, ich bin so froh, dass ich die entdeckt habe und der macht es halt richtig gut. Es klingt genau so, wie das klingen muss. Und dann habe ich mir da ein paar Sachen angehört und dachte, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut.
Das gefällt mir, ich höre es mir nur nie wieder an.
Und jetzt bin ich in den Laden und habe mir die Best-of gekauft. High Times Singles 92 bis 2006. Und es ist ein fantastisches Album, das, an dem nichts falsch ist. Es war ein kompletter Irrglaube, dass das Quatschmusik ist. Aber ich weiß, woran es liegt. Denn wenn man aufschlägt, dann sieht man die Silhouette dieses Typen. Und dann geht es einem schon auf die
Nerven. Ja, das stimmt.
Weil es liegt an ihm. Es liegt an ihm. Es liegt
an seiner Scheißmütze. Es liegt
an diesem Scheißtypen, JK, der im Grunde alles richtig macht. Heißt der JK? Ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung.
J irgendwie. Der macht im Grunde alles richtig, aber man kann ihn nicht leiden. Und auf Spotify gibt es bei manchen Liedern dann so kleine Videoclips, wo man ihn so tanzen sieht. Und dann gefällt es mir schon nicht mehr. Wenn ich ihn sehe, gefällt es mir nicht mehr. Wenn ich die Augen zumache, gefällt es mir. Der Typ geht mir auf die Nerven.
Das Konzept finde ich aber eigentlich super.
Und aber halt auch ein Genie natürlich, der Typ, dass man ihn an der Silhouette, wie viele Musiker der Weltgeschichte erkennt man an ihrer Silhouette?
Weil einfach sie einen nur, Mülleimer auf dem Kopf ja, tragen.
Wer genau macht das? Es sind vielleicht, Kobe. Wie viel kriegt man zusammen? 20 oder so. Und er hat das von Anfang an, das war nicht mal eine Marketingidee von irgendeinem Manager, in diesen Liner Notes hier zu dieser Platte steht, das war seine Idee, der ist schon immer so in London rumgelaufen. Und
ich finde es super.
Jetzt muss ich sagen, bin ich hier ein bisschen in einem Dilemma, weil ich habe diese Platte die letzten zwei Wochen öfter angehört, beim Pizzamachen und beim, was weiß ich, was man halt so macht und finde sie total geil. Es gibt ein Lied, das mir nicht gefällt, ansonsten gefällt mir die von vorne bis hinten. Jede Single von Jamiroquai, ein Knaller.
Ich fand Jamiroquai auch immer irgendwie scheiße. Ich sah dann immer, ich sag jetzt mal so, in der Mensa erkannte man Jurastudentinnen an der blauen Bluse, am Einstecktuch und am Perlmutt-Ohrring. Und für mich waren es Jamiroquai-Hörerinnen.
Aber an dieser Musik ist nichts, das ist
ja,
fulminant,
man,
das ist toll gespielt,
das ist groß, das, nicht das zugeben.
Ist. Nein, das konnte ich ja auch nicht. Aber jetzt, wo ich auch, ja, man hat sich ja weiter.
Oh, scheiß Toleranz. Also ich hör mir das mal an. Aber klar, man sieht dann immer diesen Penner. Aber ich finde es andererseits gut, weil es gibt ja viele Interpretinnen vor allem, da findet man es eigentlich kacke, dann sieht man das Video und ich so, oh, ich doch nicht.
Ja, genau, hier ist
anders. Wobei Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue schon irgendwo cooles Lied ist.
Ja,
das stimmt. Ich rede ja von diesem Overall. Ja. Und Erdmöbel hat es dann gecovert.
Kylie Minogue hat 94 übrigens auch ein Album gemacht mit einem tollen Cover.
Wo ist es schwarz-weiß mit Brille?
Ja, ja.
Das möchte ich mir kaufen. Und weißt du warum?
Ja.
Weil in der Kritik steht, vielleicht hat sie zu oft Erotica von Madonna gehört.
Ja, das Album ist ganz schrecklich.
Oh,
aber das erste Lied ist gut. Ich habe es aufgeschrieben, aber ich kann es nicht lesen. Wie heißt es denn?
Ist egal.
Mit C irgendwas. Erste Lied ist gut,
ja, aber auch eine Single.
Weil es wie Erotica
klingt. Album ist schrecklich. Ganz schrecklich.
Ja, ich glaube es. Also, ich finde...
Motorcycle of... Was? Ich kann es nicht
Dreams.
Lesen. Nee, ich finde in...
Nein, das ist ja gar nicht Kylie Minogue.
Was nein. lese ich denn hier, Motorcycle, Kylie Minogue? Das Album heißt gar nicht.
Hat gar
ja, nee, das ist self-titled.
Ja, ja.
Ja, und ich wollte mir... Gut. Ah, weil ich gelesen habe in irgendeiner Musikzeitschrift, dass das nach Erotica klingt. Ich finde, dass Erotica zum Couch-Gag unseres Podcasts...
Ja, wird. Aber das große Problem mit Erotica ist, dass du ja immer noch aus so einer komischen... aus so einem Erinnerungsirrtum raus argumentierst und dieses Album ja nie mehr angehört hast die letzten 20 Jahre.
Da täuscht du dich aber gewaltig, weil ich das oft im Auto höre. Das sind manchmal die erotischsten Momente
des Ja, da Tages, geht's schon los.
Wenn ich dann Deeper and Deeper höre, weil mit dem, wo dann plötzlich dieses James Bond Theme im Hintergrund kommt und dann die spanische Gitarre. So weit kommst du ja gar nicht.
Confide in Me heißt das Lied von Kylie Minogue. Ja, Deeper and Deeper, da sind wir natürlich wieder bei der Theorie von Reservoir Dogs, was die wahre Bedeutung von Like a Virgin ist. Aber ich gehe da jetzt
nicht drauf ein. Ist doch mir egal. Fünf Lieder zu lang, aber ansonsten, ich stehe zu Erotica. Und das meine ich nicht doppeldeutig. Douache, das ist übrigens ein französisches Wort, Douache.
Jetzt kommt das letzte Album.
Schau dir mal das Cover an, das
entdeckt.
Es geht
von doch wem? Nicht. Wer hat sie entdeckt? Rick Rubin, auch auf American Recordings erschienen, das dritte Album von den Black Crowes. Und man muss auch sagen, ähnlich wie Pearl Jam spielen sie sich langsam, aber sicher in die Erfolglosigkeit. Das aber Album, das Cover hat keine Hitsingle mehr, natürlich wie Hard to Handle, kein Knaller mehr wie Remedy. Und sie machen es einem nicht leicht. Sie machen es einem nicht leicht. Das Cover sieht noch vielversprechend aus, natürlich.
Beschreib's doch mal, wie in der Schule, beschreib doch mal das
Bild. Ja, man sieht den, wie sagt man, den Rumpf einer Frau, Rumpf. Eine
US-Flagge.
Ja, den Mittelteil.
Ja, wie war das im Mittelteil? Welcher Film?
Fisch namens Wann.
Ja, ganz richtig.
Also, und dann sieht man da Star-Spangled Banner als Barthose.
Barthose, ein absurd kleiner Slip. Ich will gar nicht wissen, wie das von hinten aussieht.
Mit was etwas Schambehaarung,
was ich aber gut finde, Schamhaar lugt oder faucht über den oberen Saum. Ja. Und das war ja noch eine Zeit, wo im Playboy... Das geht ungefähr bis 2000, da kenne ich mich aus, weil ich auf dem Flohmarkt einen Stapel Playboys kaufte, aus kulturhistorischem Interesse, habe ich bemerkt, dass das Schamhaar dann, Anfang der 2000er, allmählich abnimmt. Die Platte heißt übrigens Amorica, das ist ganz nah an Erotica, möchte ich sagen. Und ich finde das Schamhaar äußerst sympathisch.
Ja, die Platte ist toll, ich finde sie toll. Ich weiß noch, mein Kumpel Niki hat sie sich gekauft in Stuttgart. Wir saßen bei ihm zu Hause, in so einem Haus seiner Eltern, haben sie angehört und dachten, müssen wir nochmal hören. Aber dann muss man sie nochmal hören und dann müssen wir sie nochmal hören.
Cover an die Wand gepinnt.
Nein, das Cover war egal. Gone, der Opener, ja, ein bisschen sperrig, aber schon mal interessant. Conspiracy ist dann wahrscheinlich das Lied, wo sie einen kriegen. Und dann wird sie wirklich sperrig. Ich habe jetzt Humble Pie entdeckt eigentlich erst, die ja eine der zwei Bands ist, auf die sich die Black Crowes ganz stark berufen. Und da hört man schon, dass diese Platte extrem Humble Pie beeinflusst ist. Und ich mache zwei Lieder in die Playlist, aber... Es ist klar, dass die Black Crowes jetzt hier keine 6 Millionen mehr verkaufen wie vom Debüt.
Deshalb das Cover.
Es wird weniger.
Ist das ein Double LP?
Nur als Neupressung hier in diesem komischen.
Die sind dann noch richtig 180 schwer, gell?
Gramm Ding, wo man nur noch 3 Lieder auf eine Seite.
Ja, das ist halt dann schon bewegungsintensiv, wenn man aufsteht.
Ja. Aber es, ja. Ich weiß nicht, was sie da. Es ist wirklich sperrig. Aber mir gefällt sie noch. Aber sie werden eigentlich mit jedem Album unzugänglicher, die Black Crowes. Und spielen sich wirklich in die Obskurität. Mit Vorsatz, würde ich mal behaupten.
Das muss ja nicht immer schlecht sein.
Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend und hören uns auf jeden Fall mindestens noch einmal, denn es gibt noch eine Menge.
Echt?
Zu besprechen.
Filme.
Gibt's Filme? Filme noch und auch eine Menge Alben.
Alben.
So, wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Dreht nicht durch. Tschüss.
Tschüss.